Unser Privileg ist, dass wir immer wissen, worüber wir hier reden dürfen, nämlich von Jesus. Und um den soll es heute Abend auch gehen. Gott bringt Menschen zusammen. Eine schon bekannte Geschichte, auch wenn sie nicht zum Kernkanon gehört. Also in den wenigsten Kinderbibeln ist sie dabei. Und doch möchte ich einfach diese Erzählung aus der Apostelgeschichte, die heute auch die Tageslese ist, einfach mal in den Mittelpunkt rücken und die beiden Personen, Cornelius und Petrus, vorstellen, mal zeigen an ihnen, wie Gott wirkt und dann noch mit euch überlegen, was das für uns bedeuten kann. Also schauen wir zuerst einmal auf den Cornelius. Da heißt es in Apostelgeschichte 10, in Caesarea lebte Cornelius, ein Hauptmann, der zum italienischen Regiment gehörte. Er glaubte an Gott und hielt sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft zur jüdischen Gemeinde. Er tat viel für notleidende Juden und betete regelmäßig. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr hatte er eine Vision. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat und hörte, wie er zu ihm sagte: Cornelius! Erschrocken blickte er den Engel an und fragte: Warum kommst du, Herr? Der Engel antwortete: Gott hat genau gemerkt, wie treu du betest und wie viel Gutes du den Armen tust, und er will dich dafür belohnen. Darum schicke jetzt Boten nach Joppe und lass einen gewissen Simon zu dir bitten, der den Beinamen Petrus trägt. Er ist zu Gast bei einem Gerber Simon, der sein Haus unten am Meer hat. Als der Engel fortgegangen war, rief Cornelius 2 Diener und einen frommen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge. Er erzählte ihnen, was er erlebt hatte, und schickte sie nach Joppe. Cornelius, ich finde das einen beachtenswerten Menschen. Cornelius hat eigentlich alles, was man sich wünschen kann. Macht, Reichtum, Erfolg, Ansehen. Eigentlich alles, was man sich so wünschen kann. Als Hauptmann, wie es übersetzt wird, war er Chef über eine große Gruppe. Sein Wort galt, was er gesagt hat, wurde getan. Und dieser Posten wurde mit Sicherheit auch reichlich entlohnt. Und doch, und das finde ich das Interessante an ihm, merkt er, dass das alleine nicht reicht. Es heißt, er glaubte an Gott und hielt sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft zur jüdischen Gemeinde. Und das ist etwas Besonderes. Ich meine, die Römer hatten auch schöne Götter. Den Jupiter, den Allmächtigen, den Kriegsgott Mars und wie sie alle heißen. Die Glücksgöttin Fortuna, sehr launisch. Und doch hat Cornelius gemerkt, dass was er kannte, das reicht nicht. Und das, was er besitzt, das macht ihn auf Dauer auch nicht glücklich. Und er merkt, dort in dieser jüdischen Gemeinde, da ist ein Gott, der ist anders als die Götter, die ich bisher kenne. Das ist ein lebendiger Gott. Und was er da macht, ist ungehörig. Die Juden waren die besetzte Nation. Auf die sollte er eigentlich aufpassen. Das war sein Job, dass die nicht wieder Aufstände machen. Dass die parieren, dass die dem Kaiser untertan sind. Das war sein Job. Und ich denke mal, er hat sich schon verdächtig gemacht, wenn er dann in den jüdischen Gottesdienst geht. Und zwar nicht mit seiner Kohorte, um mal eine Razzia macht, ob da auch alles mit rechten Dingen zugeht, sondern privat und dann da noch mitbetet und sich auch finanziell für diese Gemeinde einsetzt, Gutes tut. Das war in diesen Kreisen auch nicht unbedingt üblich. Im Römischen Reich, wem es gut geht, ging es gut, und wem es schlecht geht, dem ging es halt schlecht. Entweder Fortuna mochte einen oder eben nicht. Schicksal, Laune der Göttin. Also, ein ungewöhnlicher Mensch mit ungewöhnlichen Bedürfnissen. Er sucht Gott. Er lässt sich darauf ein. Er lässt sich auf Ungewohntes, Ungehöriges ein. Er verlässt die gewohnten Pfade. Er ist übrigens nicht der Einzige. Das finde ich auch immer wieder bemerkenswert. Ich respektiere sehr den Hauptmann am Kreuz, der erkennt, Mensch, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Oder auch der römische Hauptmann, der zu Jesus geht und sagt, komm, wenn ich meinen Soldaten befehle, dann tun die, was ich sage. Und du bist doch viel mehr, dann befehl doch bitte, dass mein Knecht gesund wird. Also das revidiert ein bisschen das Bild, dass Jesus nur für die Armen und Schwachen da ist. Nur eine Krücke für die, die es alleine nicht schaffen. Das ist mir auch immer wieder wichtig zu betonen. Jesus ist auch für die erfolgreichen Starken da. Also, Cornelius merkt, es muss mehr geben als Reichtum und Erfolg. Ich weiß nicht, inwieweit er sich aktiv auf die Suche macht, aber er lässt sich darauf ein. Er geht hin und Gott nimmt daraufhin Kontakt zu ihm auf. Wie ist das heute? Nun, ich glaube, in Bezug auf Reichtum und Ansehen geht es vielen Menschen heute ähnlich gut. Und ich glaube trotzdem, dass auch in Deutschland noch viele Menschen gibt, die merken, es muss mehr geben, die neben ihrem Reichtum, in ihrem Erfolg noch etwas vermissen. Ich glaube nach wie vor, dass viele Menschen auf der Suche sind. Nur suchen sie in der Gemeinde? Fragezeichen. Ich möchte uns die Frage stellen, wie werden suchende Menschen auf uns aufmerksam? Cornelius hatte es gut. Der hatte seinen Engel. Der kam und sagt, geh hin zu diesem Simon Petrus und dann lade den ein. Gut, vielleicht hat den einen oder anderen, der hier heute ist, mal ein Engel hergeführt. Vielleicht auch ein menschlicher Engel. Aber ganz konkret die Frage, wie werden suchende Menschen auf uns aufmerksam? Das ist keine Frage, auf die ich jetzt eine Antwort habe, sondern das ist eine Frage, die ich uns mitgeben möchte zum Weiterdenken. Schauen wir uns den Petrus an. Ach, jetzt hatte ich ihn, genau. Bei Petrus ist die Situation eher umgekehrt. Da heißt es ab Vers 9, am nächsten Tag, als die Boten von Cornelius Joppe schon fast erreicht hatten, begab sich Petrus um die Mittagszeit auf das flache Dach des Hauses, um zu beten. Da bekam er Hunger und wollte essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel geöffnet und daraus kam etwas auf die Erde herab, das sah aus wie ein großes Tuch, das an vier Ecken gehalten wird. Darin befanden sich alle Arten von vierfüßigen Tieren, Kriechtieren und Vögeln. Eine Stimme rief, auf Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus antwortet, auf keinen Fall, Herr, noch nie habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal auf und sagte, was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für unrein. Und noch ein drittes Mal erging an Petrus dieselbe Aufforderung. Gleich danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgehoben. Petrus betet. Soweit, so gut und ehrlich gesagt nicht weiter verwunderlich. So wie wir ihn kennen, macht er das. Allerdings wird er dann auch von seinem gewohnten Weg abgebracht. Petrus war ein frommer Jude. Wir erinnern uns vielleicht an andere Stellen in der Apostelgeschichte, wo es gerade Petrus war, der den jüdischen Traditionen und auch den Speisevorschriften besonders verpflichtet war und da auch in Konflikt mit Paulus gekommen ist. Aber das kommt erst später. An dieser Stelle wird er von Gott selber riskiert. Er hat Hunger und lässt kochen. Auch das nichts Außergewöhnliches. Aber dann greift Gott ein. Eine Vision. Und unter uns gesagt, keine besonders appetitliche. Mit allerlei Vögeln zum Kochen und Braten können wir leben. Es gibt sicher auch viele Vierbeiner, die wir gut gebraten verzehren würden. Bei Hunden und Katzen hört es dann für unseren Appetit schon auf. Aber es gibt noch viel schönere Bilder. Es heißt ja auch absichtlich Kriechtiere. Und ich weiß nicht, ob jemand von uns schon mal eine Schlange zubereitet hat, zum Beispiel. Ich meine, Insekten sind ja als Nahrungsmittel auf dem Vormarsch, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls in diesem Tischtuch, was Gottes Antwort auf den Hunger von Petrus ist, ist allerlei, was die meisten Menschen nicht und vor allem kein frommer Jude nicht essen würde. Warum? Wir kennen alle mehr oder weniger die Speisevorschriften aus dem Alten Testament, wo Gott über Kapitel ziemlich genau erklärt, was ein frommer Jude essen darf und was nicht. Und definitiv sind Schlangen und auch viele Vögel und die ganzen Vierbeiner nicht auf Gottes ursprünglicher Speisekarte für sein Volk. Warum? Auch das ist ein anderes Thema. Fakt ist hier, Gott fordert Petrus heraus. Er verlangt von ihm etwas, auch wenn es im Moment nur in einer Vision ist, was für ihn erstmal unerträglich ist. Nimm und iss. Und ich glaube, es geht Petrus weniger um den Ekelfaktor, den manche Tiere vor dem Kochen vielleicht hervorrufen, sondern einfach um das: Gott, du verlangst dir etwas, das habe ich noch nie gemacht und das werde ich nicht machen, weil es doch du nicht willst. Also eine Paradoxie. Gott verlangt etwas, was er vorher verboten hat. Und doch lässt Gott nicht locker. Zweimal hakt er nach, dass die heilige Zahl 3 vollendet wird und fordert Petrus auf. Ich meine, das Tuch geht wieder in den Himmel. Petrus wird das nicht, das ist ja auch eine Vision, nicht wirklich gegessen haben. Aber Gott will damit etwas bezwecken. Er will die gewohnten und begründeten Verhaltensweisen von Petrus in Frage stellen, über den Haufen werfen. Er sagt: Petrus, ich möchte jetzt, dass du Dinge tust, die du vorher noch nie getan hast und von denen du bisher auch gedacht hast, dass sie nicht richtig sind. Wir wissen, dass es Gott letztendlich gar nicht so sehr um das Essen ging, sondern dass Gott hier bei der Vision mit Petrus den Cornelius im Blick hatte. Aber das geht in die gleiche Richtung. Ein frommer Jude durfte keinen Kontakt mit unfrommen Heiden haben. Das war undenkbar. Das war völlig klar, auch gerade mit der römischen Besatzungsmacht nicht. Aber Gott bereitet hier Petrus vor, in einer sehr eindrücklichen Weise. Ich glaube, diesen Anblick von diesem Tischtuch vergisst Petrus seinen Lebtag nicht mehr, wenn er Hunger hat. Aber Gott sagt: Tu, was ich dir sage, auch wenn es manchmal bedeutet, dass du Gewohntes verlassen musst und auch Dinge tun musst, von denen du bisher gedacht hast, dass sie falsch sind. Petrus lässt sich dann bittet die Boten herein, als sie kommen, und geht schließlich mit zu Cornelius. Ich gehe fest davon aus, dass er das nicht gemacht hätte, wenn Gott ihn nicht vorbereitet hätte. Da hätte jeder kommen können, aber wenn einer sagt: Komm mit mir in das Haus des römischen Hauptmanns. Ich glaube kaum, dass Petrus dem gefolgt war, bei allem Missionseifer, den er ja ohne Zweifel hatte. Was können wir von Petrus lernen? Petrus hat Kontakt zu Gott, er lebt die Beziehung, er betet. Ja? Das Zweite: Er ist aber dann auch bereit, Gewohntes und Wichtiges aufzugeben. Die jüdischen Speisegebote waren Teil seiner Glaubenswelt. Das waren die Gebote Gottes, das Wort Gottes, nach denen er sein Leben ausgerichtet hat. Und Gott sagt: Ich möchte dich aber auf neue Wege führen. Ich möchte dich für neue Aufgaben herausfordern. Und da musst du manchmal Dinge tun, die du vorher nicht getan hättest. Und das Dritte: Petrus lässt sich drauf ein und er macht sich auf den Weg und sucht die Begegnung. Und wir? Ich habe einen Absatz in unserem Gemeindeprofil, oder ich möchte mittlerweile fast lieber in unserer Gemeindevision, gefunden, die, denke ich, ganz gut darauf passt. Da heißt: Wir glauben, dass Jesus jeden Menschen liebt und vermisst, wenn er nicht in einer lebendigen Beziehung mit ihm lebt. Deshalb ist es unser Ziel, unseren Mitmenschen die gute Nachricht von der unendlichen Liebe Gottes verständlich weiterzugeben und sie zum Glauben an Jesus Christus einzuladen. Soweit aus unserem Gemeindeprofil. Sie zum Glauben an Jesus einladen. Reicht das? Das möchte ich ein bisschen kritisch fragen. Das machen wir. Es geht nicht darum, dass wir alles falsch machen oder gar nichts machen. Ich glaube, wir laden ein. Ihr werdet sicher auch viele Menschen zum Lindenfest eingeladen haben. Ihr werdet vielleicht in die Gottesdienste oder Hauskreise einladen. Und vielleicht, Gott möge es schenken, dass der ein oder andere sich einladen lässt. Ich fand es nur so bezeichnend, dass Petrus sich auf den Weg macht, dass er sich rufen lässt und dass er zu jemand geht, zu dem er an sich keinen Kontakt gehabt hätte. Wie lassen wir uns darauf ein? Das ist die Frage, das ist eine offene Frage. Das ist das, was ich von Petrus und Cornelius lernen möchte. Jeder muss sich ein Stück weit verändern, damit sie zusammenkommen. Cornelius fragt oder lässt rufen nach diesem Petrus, den er gar nicht kennt, der wer weiß, was machen könnte oder wollen könnte. Und Petrus lässt sich rufen zu diesem Cornelius, zu diesem heidnischen Besatzer, der eigentlich das optimale Feindbild ist. Aber Gott führt diese Menschen zusammen. Und das finde ich das Interessante, das ist das, was ich aus diesem Text mitnehmen möchte. Gott bereitet jeden Menschen auf seine Art und Weise vor. Und das, glaube ich, geschieht auch noch heute. Gott bereitet auch Menschen, die auf der Suche sind und ihn noch nicht kennen, vor. Das habe ich schon oft erlebt und gehört. Und Gott möchte auch uns vorbereiten. Und ich möchte mir die Frage für uns mitnehmen, wo müssen wir gewohnte Bahnen, bestehende Regeln oder Gewohntes verlassen, damit wir Leuten begegnen, die Gott suchen? Ich fasse das noch einmal kurz zusammen. Das Erste, wie werden suchende Menschen auf uns aufmerksam? Nicht immer erscheint ein Engel. Das Zweite, wie nehmen wir Gottes Wegweisung wahr? Nicht jeder hat eine Vision, die ihn vorbereitet. Und drittens, welche Kröte müssen wir schlucken? Ich denke, auch die waren in den Tischtuch dabei. Welche Kröte müssen wir schlucken, um unerreichte Menschen zu erreichen? Mit den Fragen werde ich euch nach Hause schicken. Und ich hoffe, dass die in uns arbeiten, dass die uns weiterbringen. Weil ich, so unbekannt diese Szene ist und vielleicht im Gesamten auch so unbedeutend, ich glaube, sie ist doch sensationell, wenn es darum geht, wie Gott Menschen, ganz unterschiedliche Menschen, zusammenbringt. Und davon möchte ich lernen. Amen. Wir singen jetzt ein Lied, das eher unbekannt ist, aber wo es genau darum geht. Das Lied heißt Stadt, Land, nicht Fluss, sondern Stadt, Land, Welt.